Guten Morgen. So lehre uns denn zählen unsere Tage, damit wir ein weises Herz erlangen. Psalm 90, Vers 12. Wir sind in der Predigtreihe Remember, erinnere dich. So lass uns zählen unsere Tage. Mir ist das gerade aufgefallen bei den Liedern, für die ich sehr dankbar bin. Die waren unglaublich berührend. Wie viel es heute darum ging, dass wir, wenn wir sterben, ewig leben. Das haben wir mitgesungen, das haben wir bekannt. Aber klammern wir nicht doch unfassbar an dieses Leben? Haben wir wirklich so eine Perspektive? Setzen wir uns gerne damit auseinander? Lassen wir uns so ein Vers gerne gefallen? So lass uns denn zählen unsere Tage? Aber immerhin soll es ja weise machen. Ich bitte die Gemeinde aufzustehen für den Predigttext. 2. Samuel, Kapitel 21, ab Vers 15. Wieder einmal hatten die Philister Krieg mit Israel, und David zog hinab und seine Knechte mit ihm, und sie kämpften mit den Philistern. Und David war ermüdet. Und Jischbi in Nob, der zu den Söhnen des Rapha gehörte, das Gewicht seiner Lanzenspitze war 300 Schekel Bronze und er war mit einem neuen Schwert gegürtet. Der sagte, er wolle David erschlagen. Aber Abishai, der Sohn der Zeruja, kam ihm zu Hilfe, schlug den Philister und tötete ihn. Damals schworen die Männer Davids ihm und sagten, du sollst nicht mehr mit uns in den Kampf ausziehen, damit du nicht die Leuchte Israels auslöscht. Und es geschah danach, da kam es wieder zum Kampf mit den Philistern bei Gob. Damals erschlug Sebechai, der Huschatiter, den Saph, der zu den Söhnen des Rapha gehörte. Und wieder kam es bei Gob zum Kampf mit den Philistern. Und Elhanan, der Sohn des Jahre-Origim, der Bethlehemiter, erschlug Goliath, den Gathiter. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum. Und wieder kam es zum Kampf bei Gath. Da war ein langer Mann, der hatte 6 Finger an seinen Händen und 6 Zehen an seinen Füßen, 24 an der Zahl. Und er war dem Rapha geboren worden. Und er verhöhnte Israel. Da erschlug ihn Jonathan, der Sohn des Schamas, des Bruders Davids. Diese 4 wurden dem Rapha in Gath geboren und sie fielen durch die Hand Davids und durch die Hand seiner Knechte. Wir können uns setzen, also ihr zumindest. Ja, auf diesen Moment habe ich mich schon gefreut. Ich schaue in wohlwollende Gesichter, kombiniert mit Fragezeichen. Und was wirst du jetzt predigen? Starke Geschichte, 4 Philister sind tot, gut. Die interessante Geschichte für mich persönlich dahinter ist, ich wurde vor ein paar Wochen gefragt, ob ich in Paderborn predigen kann, habe direkt zugesagt und mich gefragt, worüber möchte ich denn eigentlich reden? Und mir fiel nichts ein. Und dann hatte mich Bernhard erinnert, dass dieser Text im November drankommen könnte und ich lese den und sage, das ist es. Dieser Text, der hat mich selbst erst einmal absolut angesprochen. Warum denn das? Nun, worum geht es hier? David wird ausrangiert. Er soll nicht länger mitkämpfen und seine Männer sagen ihm das auch auf eine schonende Weise. Du sollst nicht mehr mit uns in den Kampf ziehen, damit du nicht die Leuchte Israels auslöscht. Was für ein Kompliment, die Leuchte Israels zu sein. Und doch sagen sie, wenn du mitkämpfst, könnte es schlimmer werden. Weiß nicht, wie ich mich dabei fühlen würde. Das ist übrigens nicht das erste Mal, dass das vorgekommen ist. Im Kapitel 18, da ist der Kampf gegen Davids Sohn Absalom. Und auch da sagen seine Männer, bleib in Jerusalem, da hilfst du uns mehr. Vielleicht, weil es der Kampf gegen seinen eigenen Sohn ist und David emotional involviert ist. Aber David hat schon mal erlebt, dass er nicht an vorderster Front steht. Und jetzt? Jetzt kommt doch eigentlich Davids Königsdisziplin. Diese 4 Philister sind Söhne des Rapha. Das sind jetzt nicht zwingend Brüder. Das sind Raphatiter. Das ist ein Stamm von Riesen, wie einst Goliath von Gath. Es gibt so diesen kleinen Witz, warum hat sich David 5 Steine geholt? Weil Goliath noch 4 Brüder hatte. Aber eindeutig tauchen hier nochmal solche Riesen auf und nehmen es sich vor, zu beenden, was Goliath von Gat damals nicht vollbracht hat an David. Riesen töten, das ist Davids Steckenpferd. Damit hat er seine Karriere begonnen. Und jetzt wird ihm gesagt, dass er nicht mehr zum Riesentöten mitkommen darf? Nun, jetzt werden viele von euch sagen, Denny, so alt bist du doch noch gar nicht. Und doch merke ich bei mir selbst, ich kann es nicht mehr verneinen. Es gibt Dinge, die kriege ich nicht mehr hin wie vor ein paar Jahren. Ich bin ja noch die Generation, die mit Videospielen groß geworden ist. Und eins davon spiele ich immer noch, das heißt Skyrim. Und da gibt es einen etwas anspruchsvolleren Modus, den Überlebensmodus. Den spiele ich gerne, weil er schwerer ist. In diesem Überlebensmodus, da musst du dafür sorgen, dass dein Charakter genug schläft, genug isst und es warm hat. Und ich habe das Gefühl, mein echtes Leben ist in diesen Überlebensmodus gewechselt. Ich kann nicht mehr wie früher ohne viel Schlaf auskommen. Ich muss mich schonen. Ich muss meine Kräfte einteilen. Mein Freund Thomas und ich, wir wirken auf dem Sola, auf dem Zeltlager, für viele der jungen Mitarbeiter unglaublich krass. Ja gut, wir gehen in unserer Auszeit joggen, ne? Aber trotzdem stimmt das gar nicht. Wir haben uns mal darüber ausgetauscht und gesagt, also geht's dir auch so, dass du immer so kurz vorm Limit bist? Ja, aber die jungen Leute, wie die uns wahrnehmen, ja, nicht weil wir so viel Energie haben, sondern weil wir gelernt haben, uns unsere Kraft besser einzuteilen. Aber das haben wir nötig. Und tatsächlich habe ich gemerkt, dass es mich an ein paar Stellen kränkt. Dass es mich an ein paar Stellen wirklich ärgert. Ja? Und dann lese ich diese Geschichte von David. Und warum hat mich diese Geschichte so angesprochen? Sie hätte mir ja eigentlich als Salz in der Wunde jucken müssen. Wegen folgenden Satzes. Diese 4 wurden dem Rapha in Gat geboren und sie fielen durch die Hand Davids und die Hand seiner Knechte. Ich dachte, David wäre ausrangiert worden. Aber offenbar ist David beteiligt an diesem Sieg. Und wie soll ich mir das nun vorstellen? Welchen Anteil hat denn David an diesem Kampf? Habe ich das falsch gelesen? Offenkundig. Die Assoziation, die dem aufmerksamen Leser bei diesen 4 Riesen kommen, geht immer wieder zurück auf Goliath von Gat. Auch da wird erzählt, wie schwer der Speer ist, dass es ein neues Schwert gibt. Das bedeutet für diese Epoche ein Schwert aus Eisen, nicht mehr aus Bronze. Dass der Speer wie ein Weberbaum aussieht, dass sie das Volk Gottes verhöhnen. Diese 4 Raphatiter nehmen sich ein Vorbild an Goliath. Haben die Geschichte offenbar nicht zu Ende gelesen. Und die Knechte Davids, die nehmen sich ein Vorbild an David, der ihnen gezeigt hat, wie man Riesen besiegt. Er war ihr Vorbild. Und deswegen hat er immer noch Anteil an diesem Sieg. Wie besiegt man denn Riesen? Und das ist eine interessante Geschichte. Wenn wir in Kapitel 17 von 1. Samuel schauen, da wird uns diese Geschichte vom Kampf gegen Goliath erzählt. Wenn ich diese Geschichte im Religionsunterricht mache, dann frage ich die Schüler gerne vorher, ist David ein Aufschneider oder ein Held? Und dann liest man folgende Verse, wie David denn begründet, warum er in den Kampf ziehen darf. Da sagte David zu Saul, dein Knecht weidet die Schafe für seinen Vater. Wenn dann ein Löwe oder ein Bär kam und ein Schaf von der Herde wegtrug, so lief ich ihm nach und schlug auf ihn ein und entriss es seinem Rachen. Erhob er sich gegen mich, so ergriff ich ihn bei seinem Bart, schlug ihn und tötete ihn. So hat dein Knecht den Löwen und den Bären erschlagen, und diesem unbeschnittenen Philister soll es genauso ergehen wie einem von ihnen, weil er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt hat. Und bis hierhin drängt sich die Antwort auf, David ist ein ziemlicher Aufschneider. Der bietet sich an aufgrund seiner bisherigen Erfahrung und Talente. Und jetzt kommt's. Und David fuhr fort, der Herr, der mich aus den Klauen des Löwen und aus den Klauen des Bären gerettet hat, der wird mich aus der Hand dieses Philisters retten. Und wenn David Goliath gegenübertritt, dann versucht Goliath, David mit Worten runterzumachen und ihn zu verunsichern und ihm die Aussicht auf einen Sieg auszureden. Und David entgegnet: Du kommst zu mir mit Schwert, Lanze und Kurzschwert. Ich aber komme zu dir im Namen des Herrn der Herrscharen, des Gottes der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Heute wird der Herr dich in meine Hand ausliefern. Und ich werde dir den Kopf abschlagen und dir den Kopf dich erschlagen und dir den Kopf abhauen. Und die Leichen des Heeres der Philister werde ich heute noch den Vögeln des Himmels und den wilden Tieren geben. Und die ganze Erde soll erkennen, dass Israel einen Gott hat. Und die ganze Versammlung soll erkennen, dass der Herr nicht durch Schwert oder Speer rettet. Denn des Herrn ist der Kampf und er wird euch in unsere Hand geben. Was lebt David seinen Knechten vor, wie Riesen besiegt werden? Durch den Glauben, durch Gott. Streng genommen hat David gar nicht diesen Riesen besiegt. David war nur Gottes Werkzeug. Im Anschluss an das Kapitel aus 2. Samuel kommt Davids Dankpsalm. Der ist identisch mit Psalm 18. Dann heißt es hier: Und David redete zu dem Herrn die Worte dieses Liedes an dem Tag, als der Herr ihn aus der Hand all seiner Feinde und aus der Hand Sauls gerettet hatte. Im Psalm 18 schrieb David, als er vor Saul floh und gerettet wurde. Das heißt, ob David diesen Psalm nach dem Sieg über diese vier Raphatiter zwingend nochmal aufgeschrieben hat oder nicht, ist gar nicht entscheidend. Aber Samuel hat es uns so überliefert, dass wir nochmal an diesen Psalm denken müssen. Und wie leitet David diesen Psalm ein? Der Herr ist mein Fels und meine Burg und mein Retter. Mein Gott ist mein Hort, bei dem ich Zuflucht suche. Mein Schild und das Horn meines Heils, meine hohe Feste und meine Zuflucht, mein Retter, vor Gewalttat rettest du mich. Drei Dinge habe ich aus diesem Text von David gelernt. Das erste ist, dass Gott derjenige ist, der die Heldentaten vollbringt und David nur Anteil daran hat. Gott ist der Held seines Lebens. Das zweite ist, die besten Jahre Davids sind keine Frage seines Alters, sondern seiner Gottesbeziehung. Und drittens, es ist gut, wenn man irgendwann den Platz innerhalb der Aufgabe Gottes, den man mal hatte, abgibt, einen neuen Platz einnimmt und andere an die Stelle lässt. Nun, was nehme ich persönlich aus diesen drei Lehren von David mit? Und der erste Punkt, der hat mich wirklich mit meinem ja noch recht jungen Alterskonflikt versöhnt. Obwohl es recht ernüchternd klingt, aber ich durfte mir sagen, Danny, es ist nicht weiter dramatisch, dass du manches nicht mehr kannst, denn streng genommen war das noch nie von Bedeutung, was du kannst. Es war immer Gott, der die Dinge tut. Und du hast Anteil an Gottes Taten, auf die Weise, die Gott dir zugesteht. Aber Gott wird nicht eines Tages zu mir sagen, was, du bist aber ein wenig in die Jahre gekommen, mein Freund, und du willst mir noch dienen? Und damit komme ich zu dem zweiten ganz wichtigen Punkt. Ich versuche ja schon seit Jahren erfolglos, meinem Gegenüber klarzumachen, dass sich für sein Alter zu schämen, streng genommen albern ist. Wir haben es eben gehört, seine Tage zu zählen macht weise. Ja, wir kennen das hier nicht, ne? Wir sind natürlich stolz auf unser Alter. Wir sagen, ja, ich null bald wieder. Nee, nicht wie ihr denkt, schon die 70. Nein, wir haben natürlich immer dieses, ich will jetzt gar nicht sagen, wie alt ich bin. Und warum? Weil wir Angst haben, dass wir dann überführt werden. Ausgemustert wie David. Ja? Weil wir Angst haben, dass man uns abspricht, dass wir eventuell noch unsere reifen Jahre haben. Als Kind, da möchten wir erwachsen werden. Und dann kommt diese Phase, wo wir unsere Hochphase haben. Unsere Blütezeit. Unsere besten Jahre. Und dann versuchen wir möglichst lange, diese Blütezeit festzuhalten und niemanden merken zu lassen, falls diese Zeit sich dem Ende neigt. Und wenn es nur ist, indem wir unsere Haare tönen oder als Männer kürzen. Wir wollen nicht, dass man uns eventuell abspricht, dass wir noch zu etwas fähig sind. Aber die Blütezeit eines Menschen, deine und meine besten Jahre, sind keine Frage unseres Alters, sondern unserer Gottesbeziehung. Und damit meine ich nicht einen völlig standhaften Glauben. Denn wie geht der Psalm von David weiter? Gelobt rufe ich zum Herrn, so werde ich von meinen Feinden gerettet, denn mich umfingen die Wogen des Todes. Bäche des Verderbens erschreckten mich. Fesseln des Scheols umgaben mich, Fallen des Todes überwältigten mich. David ist nicht standhaft im Glauben. Er hat Angst und er hängt sich an Gott. Dass Gott uns gebraucht und dass wir an Gottes Werken teilhaben, das ist keine Frage unserer Fähigkeiten oder einer bestimmten Hochphase eines bestimmten Alters. Es hängt einzig und allein damit zusammen, ob ich mich an Gott hänge. Nennt mir eine Altersgruppe in der Bibel, die nicht vorbildlich vorkommt. Da sind Menschen im Greisenalter wie der Prophet Simeon oder die Prophetin Hanna, die im richtigen Zeitpunkt im Tempel Maria und Josef die richtigen Worte mitgeben. Da ist ein junges Mädchen namens Miriam, das Mose nicht aus den Augen lässt und auf diese Weise kann Mose noch einmal zur Familie zurück, bis er abgestellt ist. Da ist ein kleiner Junge, der es mit der Mathematik nicht so genau nimmt und obwohl er nur 5 Brote und 2 Fische hat, während 5000 Leute davon satt sein werden müssen, sagt er, wenn ich das Jesus gebe, macht er schon das Richtige daraus. Da ist nicht eine Altersgruppe, die Gott auslässt. Wie heißt es im Psalm 8? Aus dem Mund der Kinder hast du dir eine Macht bereitet. Unsere Blütezeit hängt nicht von unserem Alter ab. Sie hängt von unserem Glauben ab. Und das Dritte ist, früher oder später kommt der Zeitpunkt, wo wir eine Aufgabe, die wir für ganz natürlich und zu uns gehörend gehalten haben, abgeben müssen. Lebensumstände ändern sich, äußerlich oder innerlich. Und wir denken, jetzt habe ich keinen Anteil mehr an dem, was Gott tut. In Wahrheit ändert sich nur mein Platz innerhalb der Aufstellung von Gottes Werken. Vor 2 Jahren durfte ich beim Zeltlager, beim Sola, aus medizinischen Gründen nicht beim Abbau mithelfen. Und das ist etwas, das mir sehr schwer fällt. Ich klotze gerne ran und ich mag es eigentlich nicht, andere etwas für mich tun zu lassen. Ich packe dann lieber selbst mit an. Außerdem gab es einen Wettstreit unter allen Gruppen, wer denn am schnellsten ist, und den wollte ich gerne gewinnen. Aber ich wurde in die Mitte des Platzes gestellt und musste allen sagen, was sie zu tun und zu lassen haben. Und wir waren noch nie so schnell mit dem Abbauen fertig. Jetzt nicht, weil ich ein schlechter Arbeiter bin, so aus der Reihe, wo du anfasst, ist wie wenn 2 loslassen. Aber indem ich dort konsequent nichts anderes gemacht habe und immer ansprechbar war, kam in einer Tour, nein, das hat Priorität, ihr müsst Pause machen, macht Pause im Schatten, trinkt dabei was. Und auf diese Weise ging der Abbau reibungslos vonstatten. Und ich musste mich zum ersten Mal mit dieser Frage auseinandersetzen, ist meine Zeit gekommen, nicht mehr an vorderster Stelle bei meiner Lieblingstätigkeit, dem Sola, dabei zu sein, kommt die Zeit, in der ich mehr und mehr in die hinteren Reihen gehe. Zum Beraten, aber auch damit ich den Platz frei mache für die, die nachrücken. Ist das nicht faszinierend, dass Jonathan, der Sohn des Schamas, also Davids Neffe, ihm an einer Stelle das Leben rettet und einen der Raphatiter erschlägt? Ja? David darf mit ansehen, wie sein Neffe in seine eigenen Fußstapfen tritt. Ist das nicht faszinierend? Das ist manchmal herausfordernd, gerade wenn man eine gewisse Anerkennung, die damit einhergeht, schon sehr gewohnt war. Und genau deswegen vielleicht nötig. Darum, wenn wir uns zu den jungen Leuten zählen, lasst uns gute Vorbilder suchen. In denen, die den Weg schon gegangen sind, die die Erfolge hinter sich haben, die das Scheitern hinter sich haben. Lasst uns nicht ein Idealbild suchen, wie wir sein wollen, sondern lasst uns viele Menschen vor Augen haben, an deren gute Erfolge im Glaubensleben wir uns erinnern können. Und wenn wir uns zu den Älteren zählen, lasst uns gute Vorbilder sein, an denen man sich orientieren kann. Die einerseits nicht das fortschreitende Alter als Ausrede für ihre Trägheit benutzen. Und die andererseits nicht danach trachten, das, was das eigene Ansehen stärkt, festzuhalten, sondern uns trauen, Gott zu fragen, wo ist jetzt mein Platz an deinen Werken. Das ist der Weg.